Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen beim Podcast Zwei Stimmen, ein Gedanke. Heute haben wir keine zwei Stimmen, sondern eine dritte Stimme, die hier bei uns sitzt. Und zwar haben wir eine gute Freundin dabei, und zwar Katja. Wir haben heute einige Themen, die sehr spannend werden. Nämlich geht es um Online-Dating, da einige Perspektiven davon. Und des Weiteren haben wir noch einige Bereiche des Gesundheitswesens, die wir betrachten wollen. Also bleibt dran und wir sehen uns und hören uns gleich. So, da sind wir. Wie besprochen haben wir hier die liebe und bezaubernde Katja an der Seite.
Katja, magst du dich kurz vorstellen?
Hi, ich bin Katja und ich bin heute die dritte Stimme dabei.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Was eine Vorstellung. Katja ist nicht nur eine bezaubernde dritte Stimme hier bei uns, sondern hatte auch eine Leitung einer bekannten Klinik hier in der Region, einer Station, hat daher Kenntnisse und fachspezifisches Knowledge über diverse Themen des Gesundheitswesens.
Ja, und noch ein paar Insights. Ne?
Und ein paar Insights, das war das
heute
Wort, das
hoffentlich erfahren werden. Du kannst heute ganz offen reden.
Sie ist nicht nur Krankenschwester, versorgt uns nicht nur mit ihren Insights, sondern ist auch eine Single Ladies. Put your hands up.
If you're single lady. Okay, ein bisschen anders, aber gut. Es geht also sehr anders.
So, wir sind beim ersten Thema. Du bist Single.
Ja.
Kann man dich kennenlernen. Ja, okay.
Wie stehst du generell zum Online-Dating? Was sind deine Erfahrungen? Wie stehst du zum Online-Dating? Hast du Erfahrungen da schon gemacht? Wie sieht es da bei dir aus? Da gibt es ja immer sehr große Unterschiede zwischen Mann und Frau. Uns würde einfach interessieren, wie läuft das Ganze als Frau ab? Was ist dir wichtig beim Swipen? Was sind deine Erfahrungen?
Ich habe schon einige Erfahrungen gemacht mit Online-Dating. Ich hatte 3 Dating-Apps, wo ich angemeldet war.
Welche?
Tinder hatte ich auch als erstes, so das bekannteste, glaube ich.
Man kennt's.
Dann noch Bumble und Hinge.
Welches ist das Beste?
Hinge finde ich am besten, muss
Warum?
Ich sagen. Die Profile sind viel größer. Also du musst eine gewisse Anzahl an Bildern reinstellen, um ein Profil überhaupt machen zu können. Mhm. Und du musst auch eine gewisse Anzahl von Fragen beantworten, um überhaupt ein Profil machen zu können.
Also psychologische Fragen oder was sind das für Fragen?
Nee, die ganz normale Fragen, die auch auf Tinder und sowas
sind. So, hey, wie geht's dir gut, dir?
Nein, in deinem Profil. Also du musst Angaben über dich machen, deine Interessen.
Ah, okay.
Und sowas. Du musst halt viel mehr ausfüllen auf Tinder und auf, ich glaube, Bumble ist es auch so, dass du nicht ausfüllen musst unbedingt.
Boah, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das war das, was mich beeindruckt hat da. Dass du wirklich halt auf jedem Profil kannst du echt viele Sachen sehen.
Auf Bumble musst du nicht ausfüllen. Ja, aber es gibt da so eine Fortschrittsanzeige, wie viel du quasi erfüllt
Prozent.
Hast.
Ja,
genau. Und ich glaube aber, ein Bild ist auf jeden Fall Pflicht. Mhm. Und ansonsten müsstest du gar keine Angaben machen. Aber natürlich schießt du dir selber ins eigene Bein, wenn du quasi gar nichts reinschreibst. Vor allem als Mann.
Ja.
Weil natürlich limitierst du dann ganz stark deine potenziellen Partnerinnen, weil du ja gar nichts von dir preisgibst. Und
die Profile sind halt nicht interessant. Für
genau.
Also
und
für
wie,
mich
wie,
nicht
wie wählst,
zumindest.
Genau, wie wählst du eigentlich deine Profile aus? Also du musst ja miteinander irgendwas ansetzen. Wie gehst du daran?
Der Text muss mich überzeugen. Ich finde den Text viel wichtiger als die Bilder. Natürlich muss dir die Person auch vom Aussehen gefallen. Du
Klar.
musst die Person ja trotzdem attraktiv finden. Interessen sollten auf jeden Fall angegeben sein, finde ich. Und was ich sagen muss, was ich ganz schlimm finde, und da like ich auch wirklich gar keinen, wenn das drinsteht, das ist ja, ich glaube, ist bei allen Dating-Apps ziemlich weit oben, wo dran steht, nach was man sucht.
Mhm.
Und wenn da dran steht, ich bin mir unsicher oder ich weiß es noch nicht genau, dann kommt der Mann schon nicht für mich in Frage.
Ist ein Killer, ja?
Ja, ich will keinen Mann, der nicht weiß, was er will.
Ja, ja.
Ich will einen Mann, der weiß, was er will. Und zwar mich.
Ja, also Männer da draußen. Absolut fair. Das heißt, dir ist auch wichtig, dass zum Beispiel im Text drin steht, was ihm in einer Beziehung wichtig ist, dass er da so ein paar Angaben macht, oder reicht es erstmal so?
Es muss gar nicht unbedingt um eine Beziehung gehen in dem Text, aber einfach über sich selber, was sind die Interessen, vielleicht auch was erwartet der Mann von der Frau.
Ja,
was
ist super wichtig.
Er wirklich, genau. Also dass man da nochmal weiter drauf eingeht. Klar. Und halt einfach über ihn selbst.
Mhm. Wie findest du, wie wichtig ist dir oder was hältst du vom ersten Satz, den du mit einer Person schreibst? Wenn jetzt nur ein Hey kommen würde von jemand, was hältst du davon?
Finde ich nicht schlimm.
Findest du nicht schlimm?
Nee, okay. Antworte ich auch auf ein Hey.
Ja, ist okay. Okay, weil das ist, habe ich schon oft gehört, für viele Frauen ein ganz großes Problem, dass quasi, er gibt sich gar keine Mühe, er schreibt mir nur ein Hey.
Aber ich finde den Anfang doch immer wert. Schwierig, weil ich muss sagen, mir fällt es auch voll schwer, so am Anfang ein Gespräch da aufzubauen. Weil du
ist
kennst
es,
die Person
oder?
Nicht.
Ist es, ja.
Es ist jedes Mal das Gleiche. Erstmal, woher kommst du, wie alt bist du, was suchst du?
Aber ich finde es auch ein Stück weit normal, dass man quasi diese klassischen Fragen einmal abklappert. Und es ist ein bisschen Standard und es ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber es ist ja auch einfach dazu da, um die Person ein bisschen kennenzulernen. Du musst
irgendwo reinkommen. Vor allem, deswegen ist ja auch ein Hey okay dann.
Ja, genau.
Weil
genau.
Irgendwo dann musst du starten.
Und dann kannst du darauf aufbauen.
Genau.
Ja.
Ich glaube, es ist auch generell so ein ganz anderes Swipe-Verhalten zwischen Männern und Frauen. Also habe ich zumindest das Gefühl, so ich habe schon mit ganz vielen Kumpels geredet oder auch dieses Reel, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, mit diesem Akkuschrauber und dem Würstchen dran gehangen, wo dann Tinder offen auf dem Boden auf dem Tisch liegt und dann wird mit dem Akkuschrauber hingegangen, wird gedreht und das Würstchen swipet die ganze Zeit nach rechts.
Aber so Tinder Männer tatsächlich.
Ich
habe auch mit einem Kumpel drüber gesprochen.
Ja,
der macht das nur so.
Ja, ich muss zugeben, ich habe es auch zugemacht. Ja. Ist vielleicht auch einmal eine andere Herangehensweise. Es ist halt, ich finde es total schwierig, ehrlich gesagt, als Mann, wenn du dich da reinliest in diese ganzen Profile und dir gefällt dann da jemand richtig gut. So, da stehen überzeugende Argumente drin, ist familienfreundlich, will Kinder, hat trotzdem einen festen Job, was ja voll die Basics eigentlich nicht kriegt. aber du weißt, was ich meine. Ja, und dann machst du die Mühe, liest es dir durch und machst dir dann vielleicht auch so ein bisschen Hoffnungen schon irgendwo und denkst dir
natürlich,
so, okay, voll cool. Ja. Würde vielleicht voll passen. Dann gibst du dein Like ab und ganz ehrlich, als Mann, also du bekommst halt nie dieses Match eigentlich. So mal ganz offen gesprochen. Wie ist es da für dich als Frau? Sag mal ganz ehrlich, wenn du da 10 Swipes machst nach rechts, wie viele Likes hast du?
Ich habe das tatsächlich mal mit einer Freundin ausprobiert. Ich selber like tatsächlich nicht viele Männer. Ich bin
klar
sehr wählerisch unterwegs.
Klar.
Ja, ich muss ja jetzt sagen.
Eben.
Ich bin da wirklich sehr wählerisch unterwegs, aber ich bin auch nicht so aktiv. Und wir haben das ausprobiert. Wir haben wirklich, ich glaube, es waren auch 10, einfach die ersten 10 geliked und geguckt, was passiert ist halt. Und ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber es waren auf jeden Fall über 50%, wo dann Match
drauf. Ja, ist schon gestört eigentlich. Das heißt schon ein krasses Unverhältnis irgendwie. So als Mann bist du da und du hast ja gar keine andere Wahl, als erstmal pauschal alles zu swipen. Und danach auszuselektieren, weil du ja erstmal gucken musst, wer hat Interesse jetzt gerade an mir, so mit wem könnte denn es überhaupt ein Match werden.
Aber das macht doch gar keinen Sinn. Weil wenn du sagst, du musst erstmal gucken, welche Frau überhaupt Interesse an dir hat, hast du nicht die Ansprüche, dass du dir auch jemand raussuchen darfst? Du musst die Frau ja auch gut finden im Endeffekt.
Ja, auf jeden Fall. Das schon, aber das machst du ja im Nachhinein. Also wir selektieren schon auch aus und schauen dann, wir gehen dann schon auch unseren Ansprüchen nach. Allerdings ist es halt, wenn wir wirklich 100% den Ansprüchen nachgehen würden, diese Chance halt, dass da ein Match tatsächlich reinkommt von jemand, den wir gern haben oder jemand, wo wir halt überzeugt davon sind, ist halt nicht so hoch. So, deswegen machen wir es halt im Nachhinein.
Ja, weißt du, die Anspruchshaltung von uns Männern muss einfach geringer sein, weil wir sehr viel weniger Matches im Verhältnis bekommen. Also würden wir ein Experiment jetzt machen, live hier vor Ort, wir würden 10 Frauen einfach nach rechts swipen, dann ist, wenn wir Glück haben, ein Match dabei. Ja, das war doch ein guter Tag. So, und deswegen ist das für Männer einfach, also ich meine, es ist auch ein bisschen eine Zeitfrage. Ja? Also wie viel Zeit willst du da reinstecken?
Ja, natürlich.
Ich denke, dann investierst du sehr viel Zeit in jedes Profil, aber die Chance, dass du ein Match hast, ist ja trotzdem dieselbe, weil sie dich ja liken müssen.
Gut, aber also ich meine, du kannst ja aus verschiedenen Gründen diese App haben. Entweder du kannst was Festes suchen oder auch nicht.
Ja, das stimmt.
Aber wenn du was Festes suchst und wenn du deinen Partner auf einer App suchen willst, dann kannst du doch auch Zeit reinstecken. Es geht ja um den Partner fürs Leben.
Wow, okay. Das ist tatsächlich stark. Da hast du auch recht. Ich glaube, manchmal vergisst man das in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir halt sind.
Man hat zu viel Auswahl.
Ja.
Man kann zu schnell hin und her springen.
Ja, ja, es ist schon Teil dieses Problems, dass wir eigentlich zu viel Auswahl haben, dass man eigentlich einen sehr übersättigten Markt hat an Partnern.
Ja.
Es gibt eine sehr, sehr interessante Studie dazu, oder es endet dann in einem Art Chart, ja, nennt sich die 80-20-Regel.
80% der Frauen liken die oberen 20% der Männer.
Genau, aber die unteren 20% der Männer, da gab es auch eine Gegenkorrelation.
Ja, liken 80% der Frauen.
Ja, die haben das dann in so Art Sternebewertungen eingruppiert oder so eine Bewertung von 1 bis 10, wie man es halt kennt für Mann und Frau. Und da sagen sie auch, dass die Frauen, also wenn sie selber sozusagen eine 5 von 10 wären, dann suchen sie sich trotzdem einen Mann, der zum Beispiel eine 8 von 10 ist. Und wiederum auf der anderen Seite, Männer, die eine 8 von 10 sind, müssen aber sich mit Frauen begnügen, die eine 5 von 10 sind. Das ist jetzt ultra unwissenschaftlich, wenn man das so in diese Sterne einteilt, aber im Prinzip ist das die Aussage dahinter. Und ich finde, das ist was, das sich auch ganz leicht belegen lässt, indem man einfach mal die Männer fragt, die die Apps nutzen. Das heißt, was will ich damit sagen? Für uns Männer ist es einfach notwendig, dass wir so dass wir so ein bisschen die Ansprüche runterschrauben und vielleicht auch mal eine mehr nach rechts swipen, anstatt nach links, weil du halt einfach nicht diese Erfolgschancen hast wie Frauen.
Ich finde es übrigens super primitiv und scheiße, Menschen in so eine Kategorie einzuordnen.
Ist es.
Mal davon abgesehen, dass es eigentlich demütigend ist und entwürdigend, das eigentlich total uncool ist. In dieser Studie wurde es aber gemacht, deswegen nutzen wir das jetzt auch. Da war so quasi, dass du jetzt als Frau, die eine 6 von 10 wäre, eher selten Männer-Likes, die auch eine 6 von 10 sind, sondern eher die Tendenz, 7 bis 10 von 10 zu liken. Ist halt die Frage, woher kommt es? Weil in dieser Studie wurde das tatsächlich belegt, es war auch im Psychologie heute, der englische Version davon, also von der Zeitschrift.
Ja.
Die Frage ist halt, die ich mir stelle, warum ist das Ganze so? So haben Frauen vielleicht einfach von Grund auf eine Tendenz, ein bisschen höher anzusetzen, weil sie von Grund auf vielleicht einfach ein bisschen mehr Ansprüche haben, ein bisschen mehr Sachen erwarten. Ist es vielleicht, liegt es vielleicht daran, dass die individuelle Betrachtung von den Menschen einfach unterschiedlich ist und du zum Beispiel als Frau, die zum Beispiel eine 4 von 10 ist, trotzdem denkst, du seist eine 7 von 10? Also ist es eine Selbstwahrnehmung und eine Selbstbetrachtung, wo da einfach eine Rolle spielt? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass die Männer, die jetzt eine 5 von 10 sind beispielsweise, zu wenig Selbstwert haben und deswegen halt sagen, sie liken von Grund auf schon keine Frauen, die halt über ihrem Aussehen sind, weil sie halt einfach zu hübsch sind oder zu eingeschüchtert sind vom Aussehen oder von dem Profil und so weiter. Es ist halt so voll, ich finde, diese Studie lässt diese ganzen Faktoren halt ein bisschen außen vor. So, es ist eine Tendenz, die da zu beobachten war und die wertvoll ist, die festzuhalten, weil es ist ja scheinbar tatsächlich so, dass sich halt dann mehr Männer um die Frauen buhlen müssen, die da zur Verfügung stehen. Es ist aber, meine ich, auch so, dass halt der generelle Anteil an Männern auf Dating-Plattformen halt wesentlich überwiegt. Ich glaube auch mit 80-20 irgendwie diese Richtung. Diese Zahl verfolgt uns heute irgendwie. Von dem her ist es natürlich auch klar, dass da eine größere Konkurrenz besteht. Und wenn du als Frau natürlich eine größere Auswahl hast, dann nimmst du natürlich die, die dir besser gefallen, als die, wo du vielleicht eigentlich genommen hättest, oder?
Also ich glaube nicht, dass Frauen höhere Ansprüche haben als Männer oder so oder viel mehr erwarten. Es ist halt auch immer individuell.
Mhm.
Weil wenn ich mich jetzt vergleiche mit einer Freundin von mir, wir haben komplett unterschiedlichen Männergeschmack.
Mhm.
Und ich weiß noch, eigentlich macht man das nicht, eigentlich bewertet man Leute nicht von 0 bis 10.
Ja.
Aber tatsächlich mein erstes Tinder-Date. Ich fand ihn extrem hübsch. Also vom Aussehen, er sah wirklich sehr, sehr gut aus. Aber ich kannte halt auch seinen Charakter schon zu der Zeit. Sie hat nicht verstanden, was ich an ihm finde äußerlich. Also ich habe gesagt, vom Aussehen ist er eine 9 von 10, ist er auf jeden Fall. Und sie hat gesagt, sie sieht ihn als eine 3.
Ach, schon krass, ne?
Und da gibt es halt auch Unterschiede. Deswegen, ich finde es schwierig, das dann so zu pauschalisieren.
Ja, das ist eh immer der Punkt. Das sagen wir eigentlich in jeder Folge, dass dieses Pauschalisieren einfach immer scheiße ist. So, du kannst einfach die Gesellschaft nicht runterbrechen in eine Pauschale. Es gibt ganz viele Leute, denken in Schubladen, wir versuchen es nicht zu tun. Deswegen, es ist immer schwierig. Man erlebt es ja selber auch. Also, Das eigene Selbstbild ist ja auch immer ein bisschen anders. So, man hat eine Tendenz oder viele haben eine Tendenz dazu, sich ein bisschen schlechter zu darzustellen, als sie eigentlich sind.
Ja.
Sowohl optisch als auch psychisch.
Aber es gibt auch Leute, die andersrum denken.
Es gibt auch Leute, die andersrum denken. Ich denke aber, dass die in der Unterzahl sind, so generell gesellschaftlich betrachtet. Hm. Also einfach aus meiner Bubble rausgesprochen. Kann sein, dass es nicht so ist, aber aus meiner Bubble sieht es schon so aus. Von dem her ist es ultra schwierig. Ich finde es aber so wichtig, dass man halt das Mittel heutzutage zur Verfügung hat, überhaupt auf Online-Dating zurückzugreifen. Weil im Prinzip geht es ja darum, wir haben die Grundbedürfnisse der Psychologie, die wir alle benötigen, um als Individuum uns wohlzufühlen. So, das sind Autonomie zum Beispiel, uns selbst frei zu entfalten, zu tun, was wir wollen. Aber halt auch Sachen wie Zugehörigkeit und geliebt zu werden und sowas. Das heißt, nach Liebe zu suchen und nach Liebe zu sehnen, ist ein völlig natürlicher Teil der Psyche und des menschlichen Daseins. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn man dadurch Insta durchscrollt und da irgendwelche Reels kommen nach dem Motto, lern dich erst selber zu lieben, bevor du in die Beziehung gehst. Ich denke mir das dann immer so, boah, Leute, ich weiß nicht. Das ist eine schwierige Aussage, weil in gewisser Weise solltest du schon, an einem gewissen Punkt solltest du sein, damit du nicht destruktiv für die Beziehung bist.
Ich glaube, du musst an einem gewissen Punkt sein, ja, um dich überhaupt auf eine Beziehung einlassen
ganz genau, zu können. Ganz genau.
Sonst funktioniert das nicht lange.
Ganz genau, diese Ernsthaftigkeit dahinter, ja, und das, ja, Bewusstsein dahinter musst du halt schon erreicht haben. Das ist gar keine Frage. Aber ich finde, da kommt immer so rum, dass du dich dafür schämen müsstest oder dich dafür bestrafen müsstest, dass du jetzt gerade dich nach jemandem sehnst. Du weißt so von dir selber, ich will eine Beziehung und ich sehne mich nach einer Beziehung. Du weißt aber auch, dass du eventuell noch gar nicht 100% dafür bereit bist. Und das ist halt ein Widerspruch, so ein Paradox an dieser ganzen Sache. Und ich finde, bei manchen Reels kommt es so voll raus, wie wenn du dich jetzt dafür bestrafen müsstest, dass du dieses Verlangen oder dieses Bedürfnis hast, nach einer Beziehung zu sehnen.
Aber ich finde nicht, dass die so rüberkommt, sondern die ermuntern ja eher oder ermutigen die Leute ja eher, dann an sich zu arbeiten.
Aber das eine schließt das andere nicht aus.
Ja, okay.
Also das ist halt ein Extrem, wo da halt rüberkommt. So, ja, es kann ermutigend sein, aber es kann auch das Gegenteil bewirken. Weil was ist denn die Aussage dahinter?
Dann
so,
fängt man halt wieder an zu denken, ich bin nicht gut genug, ich habe noch keine Beziehung.
Oder man fängt an zu denken, was ist los mit mir?
Ja.
Warum komme ich jetzt gerade mit mir selber nicht klar? Und dann, wenn du quasi diese Schlussfolgerung davon mitnimmst, heile dich oder lieb dich erst selbst, bevor du jemanden anderen liebst, dann strugglest du ja vielleicht damit auch, weil du dir dann Vorwürfe machst, dass du dich irgendwie in gewisser Weise selbst sabotierst, weil du die Liebe für dich selber noch nicht so umfangreich erschließen konntest, wie du solltest. Und dadurch bestrafst du dich, dass du auch nicht zulässt, jemand anderen kennenzulernen, weil laut Social Media sollst du dich ja erst selber lieben.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass so viele Leute so weit denken. Social Media ist genauso wie bei Tinder. Es ist halt schnelllebig. Das heißt, bei Tinder als Mann, wie ihr vorher gesagt habt, swipet man halt alle nach rechts.
Super. Mhm.
Aber wenn du irgendwelche Reels auf Insta anguckst, wenn dir irgendwas nicht passt, swipest du auch
nicht weiter. Ja, aber das ist halt die Sache.
Ich glaube gar nicht, dass das so arg beeinflusst.
Ich glaube tatsächlich schon, weil du, klar, du nimmst es kurz wahr und dann siehst du das kurz. Im Normalfall swipest du es weg. Aber wenn du in einem State of Mind bist, in dieser Einstellung drin, dass du, weil du quasi sowieso schon diese Einstellung hast und sowieso schon so denkst und in dieser Negativspirale drin bist, dann siehst du noch so ein Reel, dann ist es ein verstärkender Faktor, der deine negativen Glaubenssätze bestärkt. Und dann swipest du es nämlich nicht einfach weg, weil es etwas ist, womit du dich gerade auseinandersetzt. So, wenn dich das gar nicht juckt und du dich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, dann siehst du da was, denkst du, was ein Bullshit, swipest es weg. Ja, wenn du gerade dir sowieso Gedanken darüber machst und damit am Struggeln bist, dann ist es ein Nährboden für deine negativen Gedanken und dann schaust du es dir an, weil es dich gerade interessiert. Ja,
zudem wir auch damit eine Verstärkung haben in dem Bereich, was Social Media angeht, weil was du gerne konsumierst, wird dir auch verstärkt angezeigt. Ja. Das heißt, wenn du dich schon damit beschäftigst, da kriegst du auch eher solche Inhalte angezeigt, was dich ja dann noch mehr zum Nachdenken anregt. Aber es ist natürlich, und da sind wir wieder beim Thema, wir können es nicht pauschalisieren, weil jeder anders darauf reagiert. Für mich zum Beispiel, wenn ich sowas sehen würde, ich würde mir denken, ja, es ist schon was dran, aber das schließt doch nicht aus, dass du deswegen keine Beziehung eingehen kannst.
Ja.
Und ich finde auch, das gibt dir so ein bisschen einen gewissen Druck, den du dir dann selber machst, Weil du denkst so, okay, daran liegt es, ich muss an mir selber arbeiten und davor kann ich keine Beziehung eingehen.
Ja, genau.
So, und
genau.
Das ist total destruktiv auch für das eigene Selbstbild.
Und vor allem ist das auch nicht wahr, weil das lässt halt diesen Faktor der Grundbedürfnisse der Psychologie außen vor. Weil du ja dadurch dieses Bedürfnis nach Liebe und nach Aufmerksamkeit und Zugehörigkeit und Zuneigung komplett ignorierst. So, du hast nur noch diesen Fokus darauf, ich muss jetzt wachsen, ja gut,
Du machst es abhängig von deiner eigenen Entwicklung.
Richtig, ganz
wenn
genau.
Wenn du sagst, so, ich bin nicht an diesem Punkt der Entwicklung oder ich habe Probleme, da hinzukommen, dann bist du halt total unzufrieden und kannst dir diese Bedürfnisse selber nicht erfüllen.
Ganz genau, und dann bist du halt in so einer Spirale und es hat ja auch eine Wechselwirkung. Weil dadurch, dass du dann denkst durch Social Media, du müsstest jetzt dich nur auf die Selbstliebe und die Selbstverwirklichung und die Arbeit an dir selbst konzentrieren, untergräbst du diese Grundbedürfnisse und lässt diese nicht mehr zu, wodurch sich aber dein Grundbedürfnis und dein negatives Gefühl verstärkt.
Hast das du das schon selber erlebt bei dir, dass du das quasi dann gemacht hast?
Ja, auf jeden Fall.
Konzentriere mich jetzt verstärkt auf mich und kann mich quasi dann nicht mehr oder habe diese anderen Ziele aus den Augen verloren.
Ja, auf jeden Fall. Das passiert, auf jeden Fall.
Ja, ich merke das tatsächlich auch.
Ja.
Ja. Dass man dann auch viel weniger bereit ist, eine Beziehung einzugehen, wenn man sich denkt, naja gut, ich muss mich jetzt auf mich konzentrieren, ich habe jetzt meine Ziele vor mir und dann rückt das alles so ein bisschen in den Hintergrund.
Und das ist halt das Ding, das ist halt Bullshit. Du hast halt trotzdem deine Grundbedürfnisse und du hast trotzdem das Bedürfnis halt geliebt, gewollt, zugehörig zu sein etc. Das darfst du halt nicht außen vor schieben. Das ist ein Teil deiner Psyche und ein Teil von jedem Menschen. So, du kannst dir nicht einfach durch Selbstarbeit und durch Selbstliebe entgegenwirken, weil du brauchst beides.
Ja, und das als so eine Art Belohnungssystem betrachten. Ich meine, das kann gut funktionieren, diese Konditionierung in anderen Bereichen, zum Beispiel, wenn es ums Lernen geht, aber wenn es um solche elementaren Dinge geht wie Liebe, Zuneigung oder auch Aufmerksamkeit, dann kannst du das ja nicht an Dinge koppeln wie deine eigene Entwicklung und du musst an dem und dem Stand sein.
Das ist so eine Liebe hat zwei Seiten einer Medaille. Die eine ist die Liebe zu dir selbst, das andere ist es, geliebt zu werden. Aber nochmal zu diesem Thema, wir haben da eine ganz gute Quelle, was es denn braucht, um ein Date klarzumachen. Und wir schauen uns dazu kurz ein kleines Video an.
Marc Otto Horst. Ich bin Ihr professioneller Datingberater. Wir würden heute einsteigen, wie macht man ein Chica klar.
Okay.
Zuerst mal ist wichtig, dass du ein gutes Aussehen hast. Ist klar. Ist eine Brille? Kette. Die muss sein. Kette muss auf jeden Fall sein. Ja? Merkt euch das. Ist nichts Weibliches, ist absolut männlich, sag ich mal. Okay?
Männlich geht es.
So, hast du ein schickes Hemd an oder so, oder ein schickes Oberteil. Es muss halt schick aussehen, gell? Okay? Eine schicke Hose an. Am allerwichtigsten ist aber, ist eine gute Arsch. Das Wichtigste ist, dass du auch mit Selbstbewusstsein rangehst. Weil du gehst, die schieße hübsche Frau, die sitzt da und du gehst halt hin, hey, meine sehr verehrte Dame, ich habe sie von da hinten gesehen und habe sie 15 Minuten beobachtet.
Gar nicht gruselig.
Hätte ich gedacht, also, dass sie vielleicht Interesse haben, dass wir ein Eis zusammen essen. Und dann sagt die Dame, oh, das ist ja süß. Wow, sie haben mich überzeugt mit ihrem Selbstbewusstsein und ich würde sehr gern mitkommen. So, und dann haben sie, das ist der wichtigste Schritt, gell?
Ja, wow, also ich muss sagen, es ist richtig krass, was ihr für Experten hier findet immer.
Ja, da haben wir extra gebucht gehabt für die Folge, dass wir uns einfach so einen kleinen...
Sehr stark.
Das war Marc Otto Horst, professioneller Datingberater, kann man auch buchen. Der stellt nochmal Grüße gehen raus, vielen Dank für die Einsendung vom Video nochmal. Was denkst du, möglich so eine Frau?
Das ist vielleicht der Grund, warum die Beziehungen weniger werden.
Okay, ist nachvollziehbar auch irgendwo. Aber gar kein Aspekt davon, der jetzt einen wahren Kern hat, oder?
Und auch einen guten Arsch brauchte man schon.
Also, perfekt. In diesem Sinne. Perfekt. Also die Quintessenz unseres Gesprächs bisher. Guten Arsch in der Hose. Und dann wird es schon mit dem Dating.
Aber was ich sagen muss, was er super gemacht hat, dass er die Frau anspricht. Weil das ist ein Punkt, ganz viele Männer trauen sich das gar nicht mehr.
Ja, und deswegen ist jetzt unsere Message an die Menschen da draußen, traut euch.
Geht trainieren, Auch Männer, Arschbeine trainieren ist wichtig.
Also guten Arsch braucht man und traut euch.
Und traut euch.
Wenn ihr euch trauen wollt, traut euch.
Wenn ihr euch trauen wollt.
Also super, super interessant, was du gesagt hast, ja, mit dem Ansprechen.
Ja.
Findest du, dass die Männer heutzutage generell zu wenig die Frauen ansprechen? In echt?
Ja, ich glaube schon. Ja. Also ich schon eine Rückmeldung bekommen, zum Beispiel, wenn ein Mann denkt, keine Ahnung, du bist irgendwo unterwegs, sieh dich da mit einer anderen männlichen Person und er denkt sofort, das ist dein Freund.
Ja, muss ich zugeben, mache ich
genau.
auch.
Genau. Aber ja. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Es könnte genau, die Schwester sein, es könnte die Mutter sein. Okay. Also es könnte die Schwester sein
also oder eine Freundin. Also ich habe einen sehr guten Freund, mit dem bin ich sehr, sehr oft unterwegs. Mhm. Und ich habe jetzt schon von zwei Männern die Rückmeldung bekommen. Sie dachten eigentlich, es wäre mein Freund, deswegen kam ich für sie gar nicht in Frage. Deswegen haben sie mich gar nicht erst angesprochen.
Katja, 27, Single.
Aber das ist halt einfach schade, finde ich. Und ich meine, das muss ja nicht, kann ja auch so sein. Ich glaube, beim Einkaufen, ich weiß nicht, also ich wurde da, beim Einkaufen wurde ich noch nie angesprochen. Einmal bei meinem Hausarzt tatsächlich, aber das habe ich sehr spät erst gecheckt, was das war. Aha. Weil da ging es mir nicht so gut, als ich da war.
Ja, beim Hausarzt ist auch, würde ich sagen,
es war eine komische Situation, da muss ich auch sagen, hätte ich nicht machen müssen.
Aber Einkaufen ist entspannt, oder?
Beim Einkaufen ansprechen. Ist eigentlich egal, wo.
Ja, okay. Ist es? Also ich finde jetzt, wenn jemand auf dem Weg zur Arbeit ist, morgens um 7:30 in der U-Bahn, da will man jetzt nicht unbedingt.
Doch, fände ich nicht schlimm. Ja.
Okay, krass. Ja, ich hätte jetzt vermutet, dass das eher so ein No-Go ist, dass jeder so ein bisschen in seiner eigenen Bubble.
Aber so startet man dann einen
Podcast,
Tag,
wie zum Beispiel.
Was glaubst du? Ja. Was glaubst du, wie gut du gelaunt bist? Du bist in der Bahn, fährst zur Arbeit, eine hübsche Frau spricht dich an, sagt, hey, du siehst so toll aus, willst du mal mit mir auf ein Date gehen?
Wow, okay, als Mann.
Du wirst den besten Tag deines Lebens.
Du, aber da muss man wieder sagen, das ist halt wieder sehr unterschiedlich zwischen Mann und Frau einfach, ja. Weil wie oft wird ein Mann von einer Frau angesprochen? Das kommt sehr, sehr, sehr selten vor.
Ich spreche Männer an.
Du bist eine gute Frau.
Du bist ein Einhorn. Katja, 27 Jahre alt.
Warum ist sie noch Single? Ja, aber ich denke, für Männer kommt das natürlich sehr selten vor. Und wenn du dann von einer Frau angesprochen wirst, ist das ultra das krasse Kompliment. Mhm. Ja. Für Frauen ist das, glaube ich, ein bisschen anders. So ist mein Empfinden. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit, wenn dich jetzt ein Mann anspricht, macht dich das
glaube
trotzdem?
Ich finde, es ist schon ein Kompliment. Und selbst wenn der Mann, wenn ich ihn nicht attraktiv finde oder wenn ich aus verschiedenen Gründen, gibt ja verschiedene Gründe, warum du Nein sagen könntest dann. Ich sehe das trotzdem als Kompliment, weil ich finde das schon voll stark, über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich spreche die Frau oder den Mann jetzt an. Und wenn man sich das traut, ich finde es trotzdem schön. Und ich finde, gerade wenn man dann auch abgewiesen wird, finde ich, sollte man dann nicht aufhören damit, sondern es ist ja okay. Jeder muss sich mehr trauen, egal ob Mann, Frau, alles
absolut.
Andere.
Ja, darf ich mir auch heute mit nach Hause nehmen.
Was man sich übrigens auch mit nach Hause nehmen kann, ist jetzt die große Frage. Und zwar die Zuhörerfrage des heutigen Tages.
Bin ich sehr gespannt.
Hat auch was mit nach Hause nehmen zu tun, und zwar mit Grabraub.
okay. Was?
Ab wann gilt es als Archäologie und ab wo ist es einfach nur Grabraub? Eure Meinung dazu?
Wow, okay. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, weil das ist schon eigentlich ein sehr, sehr heikles Thema. Weil stell dir vor, irgendwelche Leute, wie es zum Beispiel in Ägypten damals war mit den Pyramiden, reisen nach Ägypten und gehen in diese Gräber und tun aus wissenschaftlichen Zwecken oder zu Kulturerhaltungszwecken halt diese Gräber schänden, das mitnehmen und bauen es dann irgendwo auf. Wow. Weißt du, es ist vom Gedanken her auf der einen Seite schön, wenn man natürlich diese Kultur erhalten will. Man will das quasi konservieren, was die Historie bietet, was die Geschichte bietet. Auf der anderen Seite zerstört man es ja auch damit, und quasi dringt in eine Kultur ein, zu der man eigentlich nicht gehört.
Ich finde, Archäologie ist, glaube ich, ab dann, also meiner Meinung nach, wenn du das machst, um das quasi die Kultur aufrechtzuerhalten, weil ja manche Reliquien und manche Artefakte und so weiter halt durch die Natur und durch den normalen Verschleiß einfach, den es halt gibt, zerstört werden würden. So, dann nimmt man die Sachen halt mit und bringt sie vorsichtshalber halt in ein Museum, wo sie dann auch instand gehalten werden, dass sie halt die Zeit überdauern. So, das ist, finde ich, Archäologie. Wenn du es quasi für die Kultur machst und um das Kulturgut aufrechtzuerhalten. Und Grabraub ist aber, finde ich, wenn du es halt eigennützig machst. So, wenn du da reingehst und du klaust halt den Skarabäus von Apophis, um den jetzt auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen und dir davon eine geile Villa und Koks zu kaufen.
Ja gut, aber wenn du so rangehst, dann haben wir ja schon eine klare Abtrennung. Ich dachte, du möchtest jetzt auf die die berechtigte Frage hinaus, ob Archäologie immer in Ordnung ist. Weil wenn du es natürlich in ein Museum stellst, dann kann man immer sagen, okay, es ist
Kulturerhaltung. Ey, wenn es halt, wenn es sonst kaputt geht. Also ja, wenn, natürlich, wenn du jetzt das Leintuch von Turin hast, da mit dem Jesus-Dings drauf, so, macht es ins Ding, Alter, macht es ins Museum. Wenn es regnet, ist kaputt, Alter.
Okay, also ja, bin ich schon bei dir. Aber sollte man dann nicht diese Museen lieber lokal halten und dann nicht zum Beispiel, es gibt ganz viele Artefakte aus Ägypten, die in Frankreich stehen.
Ja, true.
Weil früher die alten Mächte, die Kolonisierungsmächte, die haben halt schon krassen Grabraub betrieben.
Ja, das ist klar.
War den wurscht.
No? Ja, das stimmt.
Wird ja aber auch schon diskutiert, Dinge zurückzugeben. Es wurden ja auch schon Dinge zurückgegeben. Aus Deutschland auch, aus Museum, wurden dann, ich glaube, afrikanische Stammestotems oder so.
Ja, das ist auch richtig so. Das gehört ja auch hier nicht hin. Das sollte dann schon ein lokales Museum sein, wo es dann halt auch hingehört, wo die Kultur dann auch tatsächlich vertreten ist. Finde ich schon richtig, auf jeden Fall.
Ja, ich muss sagen, ich sehe das ähnlich eigentlich wie ihr. An sich ist es ja auch schön, dass man sowas hat, dass man ein Stück von der Geschichte einfach trotzdem heute noch sehen kann. Mhm. Trotzdem ist es eine gewisse Art Grabraub.
Schon.
Weil man ja trotzdem, ich sag mal, die Ruhe des Toten gestört hat, die Sachen entwendet hat.
Ja.
Aber dadurch können viele Menschen auch ganz viel lernen.
Das heißt, es ist halt so
die Menschheit heute profitiert ja, noch profitiert ja davon dann.
Ja, das stimmt, so aus Bildungszwecken und so. Ist irgendwie so eine krasse Nutzen- Rechnung irgendwie, ne?
Ja,
also bis wohin ist es halt. Aber fand ich eine sehr spannende Frage auf jeden Fall.
Stimmt.
Habe ich auch in irgendeinem anderen Reel schon mal gesehen gehabt. Weiß es nicht mehr genau, wo das war, aber fand ich ultra spannend und dann fand ich es ganz witzig, dass es eigentlich nochmal so das Gespräch aufgekommen ist. Nur dass es dann gewünscht war, dass wir es im Podcast auch kurz besprechen. Also im Prinzip haben wir, glaube ich, einen gewissen Konsens. In gewisser Weise ist Archäologie immer Grabraub. Allerdings, wenn er der Bildung dient und dem Erhalt der Kultur.
Dann kann man einen Grabraub vertreten.
Dann kann man es irgendwie vertreten. Dann heiligt der Zweck die Mittel.
Ja.
Oder?
Ja. Wir haben aber tatsächlich jetzt noch ein ganz spannendes Thema. Und Das ist ja auch mit der Grund, warum du heute mit uns bist. Und ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast. Bei uns.
Wir freuen uns.
bei uns im Podcast mitzumachen. Dadurch, dass du ja leitende Angestellte warst, sozusagen, also wie heißt es, Bereichs Teamleitung,
ehemalige Stationsleitung,
genau, muss man sagen. Im Gesundheitswesen. Ja, und wir da ein sehr spannendes Thema quasi haben, würde uns brennend interessieren, was du dazu zu sagen hast. Und zwar wollen wir heute die Frage besprechen. Fachkräftemangel in der Pflege in Deutschland.
Okay.
Und es ist ja auch, also es ist ein super stark diskutiertes Thema in unserer Gesellschaft heutzutage. Ne? Gefühlt reden alle Politiker drüber und es ist sehr präsent, auf jeden Fall sehr präsent. Und es ist auch natürlich super komplex. So, das mal vorneweg, logisch. Aber mich würde jetzt mal interessieren, dadurch, dass du ja aktiv im Bereich gearbeitet hast, wie nimmst du diesen Fachkräftemangel wahr oder wann hast du ihn bemerkt und wie drückt er sich für dich quasi im Alltag aus? Also wie hat sich das für dich bemerkbar gemacht?
Also das hat man sehr früh schon gemerkt, schon in der Ausbildung. Du lernst in der Schule, wie du mit einem Patienten umgehen sollst, wie du einen Patienten versorgen sollst. Es gab Schulblöcke und dann Einsatzblöcke, wo wir auf den Stationen damals waren. Und du lernst immer was in der Schule, wobei mittlerweile hat sich die Ausbildung auch nochmal verändert.
Mhm.
Aber damals noch war das so, du lernst was in der Schule und in deinem nächsten Einsatzblock sollst du natürlich das Gelernte umsetzen.
Ja, super. Ja, das ist eine gute Idee eigentlich.
Genau, das ist eine gute Idee, aber das ist nicht möglich. Du wirst schon im ersten Einsatz von deiner Ausbildung wirst du merken, du hast in der Pflege nicht die Zeit, weil zu wenig Menschen da sind oder halt zu wenig geplant sind, schon mit Absicht.
Ja.
Ja. Du hast nicht die Zeit, eine Körperpflege zum Beispiel komplett zu machen von dem Patienten, wie du das in der Schule lernst. Und das Problem ist, dass auch in der Ausbildung wirst du nicht darauf vorbereitet, dass es nicht der Wahrheit entspricht, weil du hast dann, es kommen deine Lehrer, du kriegst eine Note und da hast du 2 Stunden Zeit, das zu machen. Bei einem Patienten. In der Realität. Du arbeitest 8 Stunden in der Frühschicht.
Ja.
Und du hast da, sagen wir, wenn es gut läuft, hast du deine 15 Patienten.
Wow, okay. Aber auch schon in der Ausbildung, ja?
Nein, nein, nein. Da musst du mitlaufen.
Okay, okay. Da kriegst du irgendwann aber du wirst in der Ausbildung quasi auch schon direkt eingespannt und hast quasi gar nicht wirklich die Zeit, es in Ruhe zu lernen, sondern es ist.
Hast du nicht, nein. Ja. Im Stationsalltag überhaupt nicht. Mhm. Es gibt Anleitungen, da hast du die Zeit, aber das ist das, was ich meine. Dir wird in der Ausbildung die Zeit gegeben, teilweise, das so zu machen.
Ja.
Aber sobald du dein Examen in der Hand hast, funktioniert das nicht mehr.
Okay.
Du hast in der Frühschicht ungefähr deine 10 Patienten, die du versorgen musst. Wenn nur 5 Leute davon Hilfe bei der Körperpflege brauchen oder beim Mobilisieren, beim Aufstehen. Und du hast es davor in den Anleitungen gehabt, dass du für einen Patienten 1 bis 2 Stunden Zeit hast. Dann klappt es ja schon allein nicht, weil so lange bist du
nicht
da.
Gibt es da Richtlinien, für wie viele Personen du normalerweise, wie viel du schaffen würdest in einer Schicht, in 8-Stunden-Schicht, sage ich mal. Gibt es da so Richtwerte, die offiziell gelten, also in der Theorie natürlich?
Es gibt Untergrenzen, die man einhalten sollte, wie viele Patienten du in welcher Schicht zu versorgen hast.
Ja, ja. Dass aber man halt gibt, noch diese Qualität auch gewährleisten kann.
Genau,
ne?
Aber es gibt natürlich auch Unterschiede, in was für einem Fachbereich bist du. Es gibt Fachbereiche, da bist du wirklich nur am Patienten dran, wo du ganz viel körperlich mit ihm machen musst. Und es gibt Fachbereiche, wo du den Patienten mehr anleiten musst, mehr beraten musst, wo du körperlich jetzt nicht so eng mit ihnen bist.
Ja.
Deswegen ist es schwierig manchmal zu sagen, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass du keine Zeit hast.
Ich meine, es ist ja auch irgendwo klar. Ich meine, wenn du sowieso schon von Anfang an der Ausbildung so komplett mit involviert bist, dann ist es natürlich auch eine krasse Auswirkung vom Fachkräftemangel. Also kann ja irgendwo nicht sein. Ich stelle mir das so vor, in einer idealen Welt. Bist du Auszubildender, wirst du an die Hand genommen, dir wird alles gezeigt, dir wird alles beigebracht. In der Realität ist es ja nicht so. Ich kenne das ja auch als von mir. Ich bin ja gelernte Arzthelferin, bin ich ja. Stand auch übrigens auf meinem Prüfungszeugnis drauf. Auch ganz spannend, wo ich mir dachte so, yo, ich bin der einzige Mann in 3 Jahrgängen. So, wie könnt ihr dieses eine Zeugnis verkacken? Grüße gehen raus. Aber es ist schon ein ganz, ganz klares Zeichen davon, wo man dann sich auch ein bisschen so Gedanken machen muss. Also auf wessen Kosten geht denn das Ganze? Ich meine, es geht ja auf die Kosten des Patienten.
Eben, es geht auf die Kosten der Patienten, aber es geht auch auf die Kosten von den Pflegekräften, die da sind.
Ja.
Weil die sind natürlich maßlos überlastet. Es gibt viele, die die Ausbildung auch abbrechen dann. Weil sie einfach merken, es ist nicht das, was sie sich vorgestellt haben vielleicht.
Ja. Auch vom Stress her vielleicht, oder?
Ja. Es ist psychisch schon sehr belastend, würde ich sagen. Ich glaube, das ist einer der Berufe, wo du wirklich psychisch am meisten aushalten musst.
Das glaube ich, ja.
Also ich meine, es ist ein wunderschöner Beruf, das will ich gar nicht abstreiten. Er ist wunderschön und du kannst so viel machen, auch für die Menschen. Trotzdem ist es Alltag, dass du von Patientenangehörigen beleidigt wirst.
Echt?
Ja, sexuelle Übergriffe passieren, Gewalt passiert. Das gehört halt dazu und damit musst du einfach umgehen können. Es ist natürlich nicht täglich so, dass du da jetzt von Patienten irgendwie blöd angemacht wirst oder mal geschlagen wirst oder so, aber es kommt vor.
Wie sind da die wie wird damit umgegangen? So generell, wird das ganz offen kommuniziert? Wie ist da die Stellungnahme von den Krankenhäusern? Kriegt man da Unterstützung, wenn sowas passiert? Oder steht man da, wie so oft leider ja eigentlich, mit sowas allein da?
Also die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich wurde jetzt nie alleine stehen gelassen. Da sind immer Gespräche danach gelaufen und alles. Und bei meinem Arbeitgeber, da kann ich echt sagen, konnte ich mich drauf verlassen. Aber es ist halt trotzdem eine Sache, man spricht da nicht drüber.
Es ist immer noch ein Tabuthema.
Ja, nach außen hin, wenn ich das meinen Freund mal erzählt habe, was da passiert ist, so natürlich datenschutzgerecht.
Ja, natürlich.
Das glauben die dir teilweise gar nicht.
Ja, das ist auch was, wo ich auch gut nachvollziehen kann. Tatsächlich, mir ging das auch so. Als Mann im Gesundheitswesen ist es auch noch mal ein bisschen schwieriger, weil du ja sehr, sehr viele weibliche Kollegen hast.
Ja.
Da geht es auch gar nicht darum, dass jetzt Frauen irgendwie schwieriger wären als Männer oder sowas. Das finde ich tatsächlich als Gegenteil. Bloß diese Schiene von sexuellen Übergriffen und sexuellen Belästigungen ist keine Einbahnstraße.
Ja.
Ich hatte da mehrere Fälle in meiner Laufbahn im Gesundheitswesen, wo mir gegenüber sexuelle Belästigungen und sexuelle Übergriffe stattgefunden haben,
ja.
Die ich auch offen kommunizieren wollte und auch kommuniziert habe, die dann aber von ehemaligen Arbeitgebern, von Personalabteilungen beispielsweise, unter den Tisch gefallen lassen worden sind, wo ich nie wieder irgendeine Stellungnahme dazu bekommen habe oder wo sich gar nicht drum gekümmert wurde. Oder es gab halt solche Kommentare wie diese Richtung so, ja, hey, stell dich doch nicht so an. So, als Mann findet man das doch immer
muss
cool.
Muss man das aushalten.
Ja, als Mann muss man das halt aushalten, ist doch cool. So, wenn dir da jemand auf den Arsch gehaut ist, freu dich doch so. Wo ich mir denke, so, Alter.
Man freut sich halt nicht.
Ja, hätte ich das gerade als Mann zu einer Frau gesagt, so, ja. Geht gar nicht.
Nein, nein, nein. Das wäre komplett also eskaliert wahrscheinlich.
Echt mega, mega krasses Thema. Auch diese, ich habe ja auch eine Zeit lang in der Notaufnahme gearbeitet.
Ja.
Also ich kann ja da absolut zustimmen. So diese ganzen Erlebnisse, die können schon echt sehr traumatisch sein. Aber aus deiner Perspektive als Stationsleitung zu deiner Zeit da, wie bist du damit umgegangen mit dem Fachkräftemangel? Ich meine, wenn sich einer krank meldet, sind teilweise ist der ganze Schichtplan für den Arsch.
Natürlich, ja.
Wie wird damit umgegangen? Wird das da auch in Kauf genommen, dass man jetzt halt tatsächlich ganz bewusst die Station unterbesetzen muss, weil du keine Möglichkeiten hast?
Ich hatte Zeiten, wo ich das machen musste, ja, weil es anders nicht möglich war. Und sonst, du versuchst einfach nur zu kompensieren. Es ist, ich glaube, es gibt kein Krankenhaus, keine Klinik, keine Station, wo die Leute, die da arbeiten, nicht massive Überstunden haben. Mhm. Aber die werden auch schon mit Absicht in die Überstunden geplant. So habe ich es auch gemacht, weil anders war es nicht möglich. Mhm. Das heißt, wenn jetzt eine Krankenschwester, keine Ahnung, sie arbeitet 70%, dann habe ich sie trotzdem 20 Stunden ins Plus geplant in einem Monat, weil es geht nicht anders. Und damit, ja, die Leute kommen, die machen es, weil ich glaube, wenn du in einem sozialen Bereich arbeitest, hast du schon so eine gewisse Art an dir, dass du natürlich auch helfen willst.
Das ist ein kleines Helfersyndrom.
Ja, ist nicht immer gut, aber hat man, glaube ich. Und da ist halt einfach das Problem, die Leute kommen viel zu viel. Wenn du als 100% Kraft auch 20 Stunden ins Plus geplant wirst im Monat.
Ja, hast du keinen Monat mehr. Kein Privatleben mehr.
Ja, hast du nicht. Und dann schichtest du ja auch noch. Ist ja auch noch Dreischicht.
Ja, ist ja auch sowas, wo ich mir auch denke, also Gesundheitswesen und Dreischichtbetrieb ist irgendwie sowas, wo sich gar nicht gar keinen Sinn macht. Weil es gibt ja mehrere Studien drüber, die belegen, dass ein Dreischichtsystem gesundheitsschädlich ist. Ja. So die Anfälligkeit für Depressionen geht hoch, Schlaganfallrisiko geht hoch. Und das sind mal nur so diese krassesten Themen. Dein Blutdruck stabilisiert, also ist nicht stabil, du hast Blutdruckauffälligkeiten. Dein Schlafrhythmus ist ja eigentlich komplett am Müll.
Hast du nicht.
Hast du quasi nicht. Ja, ganz genau. Und da gibt es ja auch mehrere Studien drüber, die halt aussagen, dass ein gesunder Schlafrhythmus und ein regelmäßiger Schlafrhythmus halt ein ganz fester Bestandteil von unserer psychischen Gesundheit auch ausmacht. Und da sitzt ja noch nicht mal dieser Aspekt dabei, dass du durch diese Zeit, die du tagsüber zum Beispiel nicht hast, ja dein soziales Umfeld ja auch viel weniger siehst und ja da gar nicht so hinterher sein kannst und dich da vielleicht auch teilweise ein bisschen abgehängt fühlst, dadurch, dass du halt in einem Dreischichtsystem arbeitest. Das finde ich also schwierig, weil du hast diese ganzen Fakten, die belegt sind, im Gesundheitswesen. So, du bist doch das Gesundheitswesen. Warum kümmerst du nicht darum, dass deine Leute gesund sind?
Die Leute werden krank dadurch und das merkst du. Und das ist, glaube ich, auch einfach der Grund für den Fachkräftemangel, weil ganz viele Leute einfach sagen, sie können das nicht mehr und dann gehen sie.
Also ich muss sagen, das ist absolut richtig mit dem Dreischichtprinzip und dass es sehr ungesund ist. Aber wir müssen da schon ein bisschen realistisch sein, weil es ist ja nicht ein Beruf, der planbar ist.
Nein, und man braucht es ja auch.
Genau, es geht halt nicht anders.
Ja.
Also man kann natürlich diese Rechnung aufmachen und sagen, ja, Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, haben dann eigentlich gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen. Ist richtig, ist scheiße, aber ich sehe ehrlich gesagt keine Alternative.
Nee.
Die wir dazu hätten.
Natürlich nicht.
So. Aber
die Leute brauchen 24 Stunden jemand.
Ein anderer Punkt, der mich sehr interessieren würde, du hast jetzt gesagt, du wirst in naher Zukunft deinen Job wechseln oder hast quasi schon gewechselt.
Genau.
War für dich dieser Druck und dieser Stress, dieser Personalmangel tatsächlich ein ausschlaggebender Grund, dass du dich umentschieden hast beruflich sozusagen?
Ja. Ich habe mich dazu entschieden, weil es waren drei relevante große Punkte. Der eine Punkt ist, ich konnte in der Zeit, die ich hatte, meinen Patienten nicht gerecht werden, weil die Zeit zu wenig war, wie wir gerade schon angesprochen haben.
Ja, ja.
Das war aber schon länger so. Also ich arbeite seit 6,5 Jahren.
Oh, okay.
Das war schon lange so, dass du nicht jeden Tag deinem Patienten gerecht werden kannst. Aber es wurde in den 6,5 Jahren schon noch mal stärker. Man hat es mehr gemerkt. Dann war der nächste Punkt, dadurch, dass ich eine Leitungsposition hatte, hatte ich Verantwortung für meine Mitarbeiter. Und ich möchte es denen ja natürlich so angenehm wie möglich machen, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Aber durch diesen Fachkräftemangel, dadurch, dass wir viel zu wenig Leute waren, konnte ich ihnen nicht mehr gerecht werden.
Verstehe.
Und dadurch, dass ich dann weder meinen Patienten noch meinen Mitarbeitern gerecht werden konnte, bin ich mir selber nicht mehr gerecht geworden. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, da ziehe ich jetzt einen Schlussstrich, bevor ich daran auch kaputt gehe.
Ja, das heißt, du hast diese psychische Belastung dann auch sehr stark gemerkt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, das ist ein absolut verständlicher Grund. Wenn du jetzt die Wahl hättest oder wenn du jetzt die Entscheidung treffen könntest, was wäre ein konkreter Punkt, an dem du ansetzen könntest oder würdest, damit wir weniger Fachkräftemangel haben? Oder beziehungsweise wo würdest du ansetzen, dass wir da ein bisschen mehr wieder auf den richtigen Weg kommen?
Ich glaube, man muss einfach den ganzen Beruf ein bisschen attraktiver machen wieder. Ich meine, die Bezahlung ist nicht schlecht. Du kannst als Krankenschwester, wenn du normal arbeitest im Dreischichtsystem, kannst du gut leben. Aber in Relation zu der Industrie zum Beispiel, die kriegen 100% Nachtschicht auf.
Zulage?
Danke. In der Industrie kriegt man 100% Nachtschichtzuschlag. Bei uns sind es, glaube ich, 25 gewesen. Also es ist kein Vergleich an Feiertagen.
Ja.
Diese ganzen Zuschläge in der Industrie kannst du damit Geld machen.
Stimmt. Ich arbeite ja in der Industrie und also nicht im Schichtbetrieb, aber ich kenne das und du hast auch damit absolut recht.
In der Pflege kannst du zwar damit auch Geld machen. Es gibt viele, die arbeiten gern. Es gibt viele, die arbeiten gern am Wochenende und gern an Feiertagen, weil du mehr kriegst.
Ja.
Aber in Relation kannst du das halt nicht sehen.
Du denkst, das ist quasi die Leistung, die man da zusätzlich erbringt. Genau. Das ist ja auf jeden Fall eine Zusatzleistung oder auch auf jeden Fall eine Zusatzbelastung. Die wird nicht genug vergütet.
Ich finde, so könnte man wenigstens was dran ändern. So könnte man es attraktiver machen.
Super interessant.
Ich habe gehört, dass es aber anscheinend auf lange Sicht gesehen den Beruf doch nicht so attraktiv machen soll oder den Job, wenn du mehr Geld kriegst, weil für dich ist ja irgendwann dieses Mehrgeld normal. Und das wird ganz oft als Begründung gesehen.
Dass du dann noch mehr möchtest.
Genau, weil du bist nie zufrieden, du willst immer weiter.
Du, das ist aber ein Punkt, den verstehe ich. Ja.
Ja.
Wir Menschen sind einfach so, dass wir sehr schwer zu sättigen sind.
Ja.
Und Geld ist halt was, da kann man nie genug haben.
Aber das wird ganz oft, wird das halt dann darauf bezogen, gerade was Pflege angeht. Mehr Geld macht euch auch nicht glücklicher, dann wollt ihr eh noch mehr.
Ja.
Und das stimmt aber halt nicht, muss ich sagen, weil natürlich braucht man Geld zum Leben.
Absolut.
Wenn du kannst gut mit dem Geld leben, aber du kannst dir nichts auf die Seite legen zum Beispiel.
Mir wäre jetzt noch ein interessanter Punkt eingefallen, aber wir haben noch eine andere interessante Sache oder einen Punkt zu diesem Thema, den ich gerne auftun wollte. Ja? Und zwar gibt es ein Vorgehen unserer Bundesregierung, wie wir diesem Fachkräftemangel entgegenwirken können. Und es wird auch schon benutzt. Und das ist so das System, was sie gerade fahren und mit dem man hofft quasi in Zukunft auch diesen sinkenden Zahlen, ja, gerade für Ausbildungsberufe haben wir auch sinkende Zahlen für Neuzugänge. Wir haben auch viele Abgänge, viele Abbrecher, gerade aus den genannten Gründen.
Ja.
Und unsere Regierung sieht vor, ein sogenanntes Triple-Win-System durchzusetzen oder ist schon dabei, das umzusetzen. Das bedeutet, man nimmt Arbeitskräfte aus ausländischen EU-Ländern, die einen Überschuss haben an Pflegekräften und lässt die hier für uns arbeiten. Ja, für die Leute ist natürlich der Vorteil, dass sie mehr Geld verdienen als in ihrem Heimatland. Und für uns ist der Vorteil, dass wir Arbeitskräfte haben. So. Und deswegen Triple-Win-System. Also einmal hat das Land, aus dem die Arbeitskräfte kommen, dadurch eine Entlastung des Arbeitsmarktes, weil es ja sonst zu viele Arbeitslose gäbe, weil sie einen Überschuss haben an Arbeitskräften. Für die Leute selber persönlich ist es natürlich ein Vorteil, weil sie mehr Geld verdienen in Deutschland. Und natürlich für unsere Krankenhäuser, fürs Pflegepersonal ist es eine riesen Entlastung. So, jetzt ist es aber natürlich so, dass diese Leute hierher kommen und jetzt nicht so viel verdienen, wie wahrscheinlich gelernte Pflegekräfte in Deutschland. Also die kommen sehr oft über Zeitarbeitsfirmen, mhm, ja, und werden nicht direkt angestellt. Ich weiß nicht, ob du sowas auch selber erlebt hast.
Ich habe Erfahrungen damit auch schon gemacht, ja, sehr viel, okay, Erfahrung. Mhm. Ich glaube, das ist gerade in allen Kliniken schon passiert, schon länger auch. Bei uns war das schon so, dass sie vom Haus angestellt worden sind, aber halt erstmal in ihrer Anerkennung sind. Das heißt, die kriegen Defizitbescheide, wo dann drin steht, je nachdem, aus welchem Land die kommen, was die für eine, mhm, Ausbildung hatten, wie viele Stunden sie noch in welchem Bereich ableisten müssen,
okay,
um am Ende ihre Prüfung nochmal hier zu machen, um dann halt das anerkannt zu bekommen einfach.
Ist es dann eine verkürzte Prüfung, die sie haben? Also sie müssen wahrscheinlich keine 3 Jahre Ausbildung
wiederholen. Nein. Ja. Also sie machen einen Sprachkurs ganz oft, weil, mhm, klar, die kommen aus einem anderen Land.
Ja.
Viele kommen mit Deutschkenntnissen.
Ah, interessant, okay.
Müssen sie auch, weil du musst ja auch mit den Leuten reden können.
Mit den Patienten natürlich, vor allem.
Also du musst schon, die müssen schon Deutsch sprechen können, mhm, aber es ist halt noch lange nicht das Niveau, was es braucht oft. Es gibt auch welche, die sprechen super,
ja,
aber natürlich gibt es auch welche, die noch viel lernen müssen.
Klar.
Ja. Da werden die dann auch echt unterstützt und da wird alles gemacht.
Mhm.
Ich finde es ein schwieriges Thema. An sich ist es nicht schlecht, weil das ist das Einzige, was man jetzt sofort ändern kann,
stimmt,
um diesem Pflegefachkräftemangel entgegenzuwirken.
Genau. Ja, den Notstand.
Genau. Mhm. Aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, war es auch echt ganz oft so, je nachdem aus welchem Land sie kommen, haben sie sich das anders vorgestellt. Das ist in Deutschland, das ist eins der wenigen Länder, wo Krankenschwester Leute waschen, wo du die Körperpflege machst.
Ah.
Andere Länder machen das keine Krankenschwestern. Die haben ihre Helfer dafür, die dafür dann zuständig sind.
Ja.
Aber in Deutschland machen das keine Helfer oder nicht nur, das sondern auch die Krankenschwestern.
Das könnte man hier wahrscheinlich auch gar nicht bezahlen, so viele Helfer einzustellen nur fürs Waschen, denke ich mal. Beziehungsweise du hättest auch die Arbeitskräfte gar nicht.
Ja, das ist halt, die Leute gibt's halt nicht.
Schon Pflegenotstand haben,
genau,
noch Helfer einzustellen.
Und viele kommen dann, sehen dann, was sie da machen müssen. Und in den Ländern, wo sie herkommen, haben sie mehr medizinische Sachen gemacht als pflegerisch und sagen dann, nee, das mache ich nicht, dafür bin ich nicht da, dafür habe ich nicht studiert. In ganz vielen anderen Ländern ist es ja auch ein Studium, nicht nur eine Ausbildung.
Hm?
Und dann gehen sie wieder, weil es halt nicht das ist, was sie sich vorgestellt haben.
Das ist ja aber vielleicht auch jetzt für den Moment eine gute Möglichkeit, mit diesem Triple-Win-System da jetzt akut was zu tun,
ja,
aber es löst
ja
unser Fachkräftemangel irgendwo auch trotzdem nicht so richtig. Ich meine, ich glaube, dieses ganze Problem hängt halt auch schwer damit zusammen. Wir hatten unfassbar viele, seit Jahren gehen die Ausbildungszahlen zurück. Ich meine, wir haben, ich glaube, 2022 im Vergleich zu 2021 einen 3%igen Rückgang gehabt. Das war irgendwie vom Bundesamt für Statistik rausgekommen. Und da hat man in der gleichen Studie, haben sie es auch untersucht, wie viele das im Bereich der Pflege waren. Und da waren es halt dramatische 7%, wo ich mir auch denke, bei einem generellen 3%igen Rückgang aller Ausbildungsbeginne, von diesen 3% sind 7% allein die Pflege von hunderten Ausbildungsberufen.
Ja, ja.
Es ist schon ein ganz, ganz klares Statement, wo man hier eine Tendenz beobachten kann, wo ich mich frage, was ist da los? Wie kann man das vielleicht für Leute, die eigentlich Interesse hätten, diese Ausbildung zu machen, wie kann man das lukrativer einfach umsetzen? Ich meine, ich merke es ja selber, ich habe es ja selber auch gemerkt, es fehlt an Personal. Die Arbeitslast ist zu schwer, um die mit dem Personal, das zur Verfügung steht, zu stemmen. Die Leute gehen in Überstunden, wie du es gesagt hast.
Ja.
Da wird ein riesen Engagement erwartet von den Mitarbeitern, die da sind, wo oftmals mit Burnout auch einhergehend. Ja. Da gibt es auch eine Studie aus den Niederlanden, die schon einige Jahre her ist, was sich aber mit der Tendenz auch nochmal weiter verschlechtert, dass jeder 7. Arbeitnehmer in den westlichen Ländern eine Burnout-Symptomatik hat. Und ich kenne es selber aus dem Gesundheitssektor, du triffst ganz, ganz arg viele Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die entweder schon Burnout-Symptomatiken aufweisen oder die kurz davor sind, an Burnout zu erkranken. Ich meine, da muss man doch irgendwie ansetzen. Was ist so dein Gefühl? Was hätte dir geholfen in deiner Stationsleitung? Was hätte man dir an die Hand geben können, wo du gesagt hättest, so okay, hiermit kann ich arbeiten. Hiermit kann ich meinen Mitarbeitern das geben, was sie brauchen und damit auch dem Patienten wieder gerecht werden.
Man muss es einfach wieder angenehmer gestalten, die ganze Arbeitsatmosphäre. Die Leute sind überlastet, die können nicht mehr, also ganz viele einfach. Und es staut sich an und irgendwann explodiert es, irgendwann hast du diese Burnout-Symptomatiken. Mhm. Und ich glaube, dass man ganz viel in den Teams arbeiten muss, dass dieser Zusammenhalt wirklich da ist einfach, dass man sich als Team fühlt. Weil wenn du überlegst, wenn du einen Arbeitsplatz hast, egal ob in der Pflege oder woanders, du kommst dahin und du verstehst dich mit den Leuten gut.
Ja.
Es ist so ausschlaggebend, ob es dir da gefällt und ob du da bleibst oder nicht.
Mhm, definitiv.
Und mittlerweile ist es halt einfach so, dass viele in die Zeitarbeit gehen in der Pflege, weil du in der Zeitarbeit fast das Doppelte verdienen kannst, die Leute, die fest in den Kliniken angestellt sind.
Okay.
Und dadurch, ich meine, klar, die Leute bleiben in der Pflege, Gott sei Dank, aber sie wechseln halt. Ich glaube, du hast, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, 18 Monate darfst du maximal auf einer Station bleiben in einem Haus und dann musst du wechseln. Und so hast du halt diese Teams nicht mehr. Das heißt, es kommt immer jemand Neues dazu. Einarbeitung schwierig, weil dafür hast du fast keine Zeit. Das heißt, das Fachwissen ist nicht meistens nicht so hoch wie von denen, die auf der Station schon arbeiten, weil einfach die Routine fehlt, weil es ja alle Fachbereiche sind, wo die eingesetzt werden können. Und ich habe es ganz oft erlebt, dass Mitarbeiter von der Station, wo sie arbeiten, die, also das Festpersonal, dass es schon schwierig eingestellt ist gegenüber dem Zeitarbeiter, weil du weißt, du machst denselben Job in derselben Schicht und du kriegst die Hälfte von dem Geld, was der andere kriegt. Und ich glaube, würde man das wieder auflösen, dass sowas möglich ist, dass die doppelt so viel verdienen, würden, glaube ich, schon mehr wieder in die Kliniken zurückgehen.
Ist halt überhaupt die Frage, wie kann das sein? Also es macht doch keinen Sinn.
Ja doch, weil die Kliniken zahlen es. Das ist es ja, die Kliniken brauchen die Leute, deswegen können die sich das erlauben, so viel zu verlangen. Wie kann
es aber sein, dass die von einer Zeitarbeitsfirma zu viel Geld mehr zahlen, anstatt dass sie es ihren eigenen Leuten zahlen? Da ist doch ein maßgeblicher Systemfehler hier an der Stelle.
Auf jeden Fall, auf jeden
Fall. Also da muss man doch ansetzen. Das ist ja
und ich glaube, wenn man das auflösen würde wieder oder halt einfach sagen, okay, alle verdienen gleich viel, egal ob Zeitarbeit oder nicht.
Ja.
Ich glaube, dass da wieder mehr in die Kliniken gehen würden. Weil jeder will diese Teamzugehörigkeit haben irgendwie. Mhm. Und ich glaube, dass dann auch die Stimmung besser wird, weil du kennst die Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Du musst dich nicht immer auf jemand Neues einstellen. Und gerade in so einem Bereich ist es extrem wichtig, dass du dich auf deine Kollegen verlassen kannst.
Ja. Ja.
Und wenn du ein gutes Team hast, dann läuft die Station auch super. Und dann kommen die Leute auch gern, werden weniger krank und sind einfach nicht so ausgelastet, wie es jetzt teilweise ist.
Du meinst quasi, dieses grundlegende Problem dahinter ist eigentlich dieses, Generieren von größerem Gehalt für das Individuum auf Kosten der Teamstruktur.
Genau, zum Beispiel. Diese Teamzugehörigkeit ist einfach nicht da. Und nur wenn man das jetzt ändert, hast du nicht mehr Pflegekräfte. Du hast ja trotzdem die gleiche Anzahl. Du hast ja
trotzdem noch einen Mangel an Pflegekräften.
Genau, aber ich glaube, dass du so die Stimmung in den Häusern verbessern kannst und dann auch die Ausbildung, wo wir vorher drauf eingegangen sind, wieder attraktiver gestalten kannst.
Okay. Das heißt, nur so auf einer Wohlfühlatmosphäre basieren. Genau, quasi. Genau. Okay.
Weil es ist mega stressig. Es ist du rennst, es klingelt das Telefon, die Patienten klingeln, schaffst deine Arbeit nicht. Aber ich glaube, wenn die Atmosphäre gut ist, dann ist es was anderes. Ich habe mich damals für diese Klinik entschieden. Ich war da nur 4 Wochen in der Ausbildung, sonst habe ich woanders, war ich in einem anderen Haus. Und ich bin da nur hin wegen dem Team. In dem Fachbereich, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Es hat mich nie interessiert in der Schule, dieser Fachbereich. Aber erst als ich das gesehen habe, habe ich mich dann auch dafür begeistern können. Aber wirklich der einzige Grund, warum ich da unbedingt hin wollte, war das Team.
Was ja mega schön ist.
Ja, natürlich.
Cool. Okay, gut. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier bei uns warst, bei 2 Stimmen, ein Gedanke. War sehr spannend, mal eine andere Perspektive zu sehen und auch mal nicht immer nur in das gleiche Gesicht zu schauen, wenn man sich unterhält. Nicht, dass es jetzt hässlich wäre, aber...
Ein sehr schönes Gesicht.
In diesem Sinne...
Ich habe auch meins gemeint.
Euch vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen oder auf welchem Medium ihr euch gerade befindet. Schaut in 2 Wochen wieder rein, wenn es heißt 2 Stimmen, ein Gedanke. Ich hoffe, ihr wart gut unterhalten. Und zum Abschluss sage ich euch noch eine Frage. Und zwar, kennt ihr eigentlich den Grund, warum auf dem Mond keine Blumen wachsen?
Nein, warum?
Zu wenig Erde.
Nee, jetzt wird mir schon wieder kalt.
Bis nächste Woche, macht's gut, passt auf euch auf, habt eine gute Zeit und bleibt gesund.
Ja, danke fürs Zuhören, ciao.
Ciao.